und ich dachte, ich kann mich nicht zumuten, ich bin dem anderen zu viel. Ich war sehr in Extremen unterwegs und das so kräftig, dass die Wände gewackelt haben.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja.
Meine Küche, mein Start, die Katja gerade gesagt. Das heißt, ich darf euch jetzt herzlich willkommen heißen. Also alle, die zuhören, aber auch die, die ihr hier sitzt. Wir zusammen, liebe Rosa, als unser Gast heute, freue ich mich mega, dass du dich bereit erklärt hast und hier einfach jetzt so wirklich in Präsenz, wir uns hier treffen am Tisch mit schönem warmem Tee. Gerade wird es schon draußen dunkel und wir haben es uns hier drin so richtig schön gemütlich gemacht, finde ich. Und der lieben Katja an meiner Seite auch. Sind wir heute hier.
Ja, danke schön, dass ihr mich in eure heilige Frauenrunde hier einladet.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Ja.
Meine erste Frage.
Ja, leg los.
Warum wurde ich denn eingeladen? Was möchtest du heute von welche Qualität von mir, welchen Bereich von mir möchtest du heute hier beleuchten in diesem Worüber spricht Frau nicht?
Da würde ich fast die Frage wieder zurückgeben. Weil eigentlich gibt es keine in dem Sinne Erwartung, das ist eine gute Frage. Wie kann ich das sagen? Also da ist jetzt auf meiner Seite schon der Wunsch, dass wir uns hier irgendwie diesen Raum mit etwas füllen, was aus uns herauskommt. Und Katja und ich sind so gerne da, diesen Raum zu ermöglichen, zu gestalten, zu halten. Und heute sehr gerne für dich. Und dann wird sich, ich würde fast sagen, deine Schönheit zeigen mit dem, was du zu teilen hast und was du gerne teilen möchtest, jetzt gerade.
Super, schön. Also in mir hat das seit der Einladung ganz, ganz viel gemacht. Mhm. Dieses, worüber spricht Frau nicht? Im Alltag, jetzt im Urlaub, in 2 Wochen Herbstferien, wo wir mit unserem Camper erstmalig unterwegs waren. 5 Leute auf engstem Raum in ganz Europa. Es wird Winter zu Hause und wir fahren nochmal in die Sonne, was wir schon mehrmals gemacht haben, aber noch nie zu 5. Unser Kleinster ist jetzt 2 und seit Corona ist einfach Reisen total erschwert und wir waren immer die absolut Reisefiebrigen. Und jetzt haben wir das auch mal genossen, einfach zu Hause zu sein so lange. Und dann hat es uns plötzlich gerappelt und aufgerafft und in die Welt. Und ich habe so diese Idee, die ich total genial finde, worüber Frau alles nicht spricht, mitgenommen. Ich habe durch diese Brille schauen dürfen und habe entdeckt, dass ich eigentlich mich sehr dolle meinem Umfeld immer zumute, also eigentlich über alles immer wieder rede, bis ich schon allen auf den Keks geht. Aber ja, dass es doch auch Ecken gibt, wo man sich vielleicht kurz den Mund verbietet oder zurückhält, weil es einfach zeitlich einen Rahmen sprengt oder. Mhm. Thematisch bin ich nicht so, dass ich irgendwas ausgrenze. Also wenn ich Redebedarf habe, dann geht das schon auch schnell in die Tiefe und in die Breite. Da habe ich jetzt keine Skrupel oder was, wie sagt man dazu, Ängste, dass ich dann vom Gegenüber abgelehnt werde. Vor allem mit meinem Partner kann ich echt über alles reden, selbst über das total Abgefahrenste. Bin ich sehr, sehr dankbar. Mhm. Dann gibt es natürlich auch Personen, Menschen, wo man denkt, man spricht es besser nie an, weil man kennt die Reaktion schon, heißt aber nie, dass man darüber ja nie spricht. Mhm. Und so bin ich durch meinen Alltag gesurft und durch meine Vergangenheit und auch gedacht durch die Zukunft, was diese Bereiche sind, über die man nie spricht und vor allem nie öffentlich. Und da gehen ganz neue Welten auf, das kann ich jetzt sagen. Und ich folge jetzt einfach ganz intuitiv mit euch, den Impulsen, den Fragen. Freue mich, was entsteht, ohne das vorher schon mal niedergeschrieben oder gedacht zu haben. Aber sehr schön, was ihr auf jeden Fall für einen Stein ins Rollen gebracht habt damit.
Ich habe jetzt schon gleich einen Impuls. Also, ich weiß nicht, wie alt bist du, Rosa?
Ich bin gerade 34 geworden.
34 Jahre jung. gab es denn mal irgendwann eine Zeit, wo du nicht alles angesprochen hast, wo du eher für dich gedacht hast, boah, also da kann ich mich nicht zumuten, das kann ich nicht adressieren. Ich möchte zwar gerne, aber nee, das fühlt sich irgendwie so an, als sollte ich es nicht tun. Gab es so eine Zeit, also in deinen 34 Jahren, oder ich meine, gut, sprechen musstest du ja schon können, aber...
Ja, die gab's und da bin ich auch hin zurückgereist und es war ein Stück weit Heilung. Ich war ein sehr stilles, liebes, zahmes Kind mit durchaus total wilden, lauten, herrlichen Eltern. Also daran lag es nicht, dass die mir das nie gestattet hätten. Aber ich war gerne in der zurückgezogenen Beobachterposition. Und habe, seit ich denken kann, schon alles durch Malen und Formen verarbeitet. Einfach, dass ich es überhaupt erstmal nehmen konnte. Bevor ich eine Reaktion gezeigt habe, habe ich erstmal gemalt und verdaut, sozusagen. Also es ging über meine Ohren ins Herz, durch die Hände wieder raus. Bis ich dann wirklich was formuliert habe, hat es lange gedauert und... Ich habe auch eine sehr, sehr, sehr leise Stimme gehabt als Kind. Also wenn sich jemand mir vorgestellt hat, bin ich in Schweißtränen fast ausgebrochen, weil ich meinen Namen gar nicht so laut sagen konnte, dass der Gegenüber, der mir gerade die Hand gibt, das auch hört. Das war wirklich, also meine Stimme war nicht gut entfalten und ich dachte, ich kann mich nicht zumuten. Ich bin dem anderen zu viel und zu schwer. Als kleine, zarte Maus ist es natürlich jetzt rückblickend total der Wahnsinn, aber ich habe mich wirklich einfach zu viel gefühlt. Und woran auch immer das lag, ich konnte das erst lösen, als ich im Grunde meine erste Tochter bekommen habe, mit 24. Ja, und bis dahin war ich entweder viel zu laut oder viel zu leise und zurückgezogen.
Das ist... Okay. Ich habe auch diesen Extrem.
Genau, ich war sehr in Extremen unterwegs. Also ich habe Kunst studiert, bildende Kunst, ganz feine Sachen gemacht und dann war ich wieder in meiner Freizeit einfach als Punkerin unterwegs und habe Dinge zusammengetreten, wo ich mir dachte, Mensch, wie soll das nur irgendwann mal zu einem ordentlichen Leben führen? Und warum mache ich das alles? Und es sind einfach Erfahrungsräume entstanden, wo ich jetzt rückblickend sage, ich vermisse nichts, ich bereue nichts, aber ich muss auch nirgendwo mehr hin. Das ist total beruhigt.
Cool.
Genau, ich habe mir da jeden Traum und jeden Abgrund, also Traum erfüllt und Abgrund reingeschnuppert und dachte dann, nee, doch nicht. Das Leben ist viel zu schön, viel zu kurz, mach mal was anderes. Und ja, ich habe meine Stimme einzusetzen gelernt, als ich auch bewusst meinen Körper einsetzen gelernt habe. Und das ist mit der Geburt wie initiiert worden.
Das muss ja irgendein Schalter umgelegt worden sein bei dir. Ne?
Das war nicht über den Körper. Aber sie ist zu Hause gekommen. In der Winternacht zu Hause geboren. Die Hebamme kam, als sie schon da war.
Und das war nicht geplant?
Nee, das war überhaupt nie geplant.
Aber zu Hause war es schon geplant?
Oder ja, nicht? Nach langer Überredung der lieben Hebamme. Zum Glück.
Also die Hebamme hat euch überredet oder ihr sie?
Nee, sie uns. Oh, wir haben krass. Damals im letzten Haus vorm Wald gelebt in Tharandt, zu einer alten Fürstervilla und direkt hinter uns begannen die tiefen Tharandter Wälder, wo wir im Grunde jeden Tag mehrere Stunden spaziert sind. Und sie meinte dann, aus zweierlei Gründen empfehle ich euch das, weil entweder es geht los und es ist da. Bestenfalls bin ich auch da, aber denkt wenigstens drüber nach, dass es zu Hause kommen kann. Auf der anderen Seite, die Zeit im Auto, fast eine Dreiviertelstunde hier ins Geburtshaus nach Dresden zu fahren, ist keine schöne Zeit. Die kann man sich angenehmer machen. Genau, und da waren wir gut drauf vorbereitet. Und als es losging, es ging einfach sehr flink und es hat geschneit und die Hebamme musste durch die ganze Stadt, musste dann noch berghoch laufen, weil es einfach verschneit war mitten in der Nacht. Und so ist unser kleines erstes Töchterchen geboren und das war so schön und befreiend von allen Konventionen, Glaubenssätzen. Und mein Vater hat versucht, mich bis zur letzten Minute zu überreden, das Kind nicht zu Hause zu kriegen. Bis ich ihn dann eine Woche vorher gefragt habe, wo bist denn du eigentlich zur Welt gekommen? Auf dem Kopfkissen bei Oma im Schlafzimmer. Ja, ganz schön. Und genau, da fing eigentlich unsere Reise an, nachdem wir Yogalehrer waren, was ja schon sehr physisch ist, würde ich mal sagen, und sich körperlich stehlen, in Einklang und Harmonie befinden und den Geist reinigen und Körper sowie Geisteshygiene halten. Ist ja alles schön und gut, aber wenn dann so ein neuer Mensch ins Zusammensein hineinwurstelt, wird einfach alles anders als geplant. Und diese ganze schöne heile Welt ums erste Baby ringsrum, habt ihr ja auch in eurem letzten Podcast schon sehr schön benannt. Man ist ja erstmal ganz viel alleine und ganz viel nur mit Kackerwindeln beschäftigt, beziehungsweise mit Abhalten, je nachdem, wie man sich dann entscheidet, das Kind groß werden zu lassen. Und wir haben es zum Glück sehr ausgiebig genossen zusammen, am letzten Waldrandhaus, aber wir hatten gleichzeitig noch unsere Akro-Yoga-Kurse, Yoga-Kurse und Shiatsu-Zentrum in Dresden und sind dann immer mit dem Zug gependelt mit Baby vorn dran, nur an der Trage. Wir hatten keinen Kinderwagen oder so und wir haben sie einfach immer überall mit hingenommen, was schön war am Anfang, wo sie noch still war und sich stillen ließ, bis sie dann anfing mit 3. Unsere Leute beim Akro-Yoga, die sich übereinander stapeln und vielleicht komplexe Abläufe gerade üben, umzuschubsen.
Was für eine Wirkung!
Ja. So eine lebendige Skulptur ist doch toll.
Wunderbar. Aber so ist sie auch überall. Sie hat alles in unserem Leben einmal umgeschubst und auf den Prüfstein gestellt. Und es ist sehr, sehr schön, die Reise, und intensiv mit ihr. Genau. Und das hat mich sehr verändert.
Ja. Gab es da auch mal Zeiten, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, wie soll ich das denn alles schaffen? Also ihr wart ja was anderes gewöhnt, ne? Mhm. So gemeinsam eure Yoga-Praxis da und auch aufeinander bezogen und ihr konntet planen und so das Ideale so ein bisschen hochhalten. Und so ein kleines Wesen bringt ja irgendwie erstmal alles durcheinander. Gab es da Zeiten, wo du gedacht hast, scheiße, das habe ich mir total anders vorgestellt. Wie soll das jetzt weitergehen? Wie machen wir das? Und hattest du da auch Ideen oder warst du auch mal wütend auf dein Kind? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also dazu erstmal, Joko hat ihr erstes Vierteljahr nur geschrien. Also nach 2 Wochen ging das los, ganz schlimme Koliken, und wir haben sie immer massiert. Und Michael hat auch mit ihr Shiatsu gemacht, so ein bisschen die Halswirbel verrenkt oder ausgerenkt oder keine Ahnung. Ich habe da nicht so viel Einblick gehabt, aber nach den Behandlungen war es immer besser. Ich habe dann versucht, in der Zeit, wo er mit ihr ist, spazieren geht oder sie behandelt, auch zu schlafen, weil wir wirklich nachts, also wir mussten abwechselnd schlafen, ja, durchgehend. Uns gebraucht.
Hat sie Kraft gehabt, ne?
So. Ja. Sie kam ganz schnell und einfach und schön auf die Welt. Es war eine wundervolle Schwangerschaft. Es war so reich und wow, wir waren viel an Kraftplätzen und Kirchen und haben aufgetankt. Und dann kam diese ganz, ganz schwere Zeit. Und wir sind eigentlich echt gut miteinander so im Pendel. Du ruhst jetzt, ich mach das und so weiter. Ich habe dann auch die Nachtschichten gemacht, ja, weil er am Tag arbeiten war. Und er ist dann auch irgendwann mal auf einem Klienten eingeschlafen beim Shiatsu. Es ist einfach das pure Leben gewesen und wir konnten das nehmen. Und kurz bevor das Vierteljahr zu Ende war, wo ich ja nie wusste, dass das endet, hatten wir beide mal so einen Hänger. Sie ist im Winter geboren, am 10. Januar, und dann wurde Frühling. Aber es wurde nicht Frühling in diesem Jahr, sondern es schneite und schneite und schneite. Zu ihrem Geburtstag begann es zu schneien. In Tharandt ist es ja auch sehr bergig und schon ein bisschen am Fuße des Erzgebirges so. Da bleiben einfach in den Gebirgen immer diese Schneefälle hängen. Und es war so wunderschön, weil ich habe im Wochenbett mit ihr gelegen, in der Sonne. Die schien schon kräftig durchs Zimmer, also durchs Fenster rein aufs Bett. Und draußen schneit es trotzdem. Sonne und Schnee, toll. Und die Eichhörnchen sind vorbeigeflitzt und es war toll. Aber irgendwann dachte ich dann, ach, es will gar nie Frühling mehr. Es will überhaupt nie aufhören. Es war wie Kaugummi. Und dann die anderen, für die geht ja das Leben weiter. Bei einem hält es mal kurz an. Ich hatte dann genau ein Vierteljahr meine Yogakurse vertreten lassen. Wir hatten dieses Zentrum in Dresden, hatten wahnsinnig viele Ideen, wohin wir reisen wollen. Nach Lagomera hatten wir alles schon geplant. Und dann stehst du da und denkst, wie soll das gehen mit so einem schreienden Kind? Und vor allem, wir wussten ja, sie schreit nie, um uns zu ärgern, sondern braucht uns. Und nur wenn wir uns dem dann gewidmet haben, ging es auch. Ich bin dann ganz oft früh um 5 einfach Gummistiefel an, Winterjacke drüber mit ihr in den Wald gegangen oder ja, in der Wohnung Kreise gelaufen. Und es hat ihr gut getan. Also sie hat das erste Vierteljahr fast nur in der Trage, im Tuch getrunken. Und das ging dann irgendwie im Bauch besser. Sobald ich sie hingelegt habe, hat sie wahrscheinlich so kluck, 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 ouch gehabt. Und einfach das zu fühlen, man hängt ja da als Eltern so stark mit drin.
Ganz emotional auch, ne?
Na,
ganz
also da hatte ich nie das Gefühl, ich will sie jetzt aus dem Fenster hauen, sondern was kann ich noch tun darüber hinaus? Und zu merken, dass man auch
Leiden,
ne? ein Stück weit Grenzen hat als Eltern. Oh, das war ganz schlimm zu fühlen. Ja. Also wir haben alles Menschenmögliche gemacht und dann plötzlich, als eben alles wie Kaugummi war, hörte es auf. Und sie fing an zu lächeln. Das war so abgefahren. Ich habe nur noch Fotos gemacht. Also ich bin sowieso eine leidenschaftliche Fotografin, aber es war das Schönste auf der Welt, was ich je erlebt habe. Und ab dann haben wir sie geschnappt und sind überall rumgereist und haben unsere Kurse gegeben. Dann ging dieser schöne Sommer los. Mit Freunden im Park Agro-Yoga und ja, haben uns total treiben lassen. Sie war überall freudig dabei, konnte ja noch nie groß vom Fleck. Das war sehr praktisch. Genau, und dann.
Und wie war euer Leben an sich? Also habt ihr schon Geld verdient
mit euren Yoga-Kurs? Ja, wir waren beide selbstständig.
Okay.
Wir haben uns praktisch in demselben Yoga-Zentrum in Dresden in der Wienerkmühle eingemietet. Wunderschöne Räume. Damals ursprünglich hieß das Ashtanga-Yoga Dresden, hat sich später umbenannt. Und die Betreiber sind echt gute Freunde geworden über die lange Zeit. Ja, also es war ein Traum. Und wir haben uns dann abgewechselt und erst nach unserem zweiten Kind wurde es schwierig mit den vielen Kursen, die ja meistens mit der Freizeit anderer Leute arbeiten, Wochenends, abends, ganz früh, mit 2 Kindern und durchgängig stillen und keinen Kindergarten Fremdbetreuung wollen, also immer nur hin oder her, einer von beiden verdient Geld, das wurde dann später ein Thema, wo wir uns auch zeitnah umorientiert haben und viel online, zum Beispiel Heilungskongresse veranstaltet haben. Wir hatten dann auch ein Buch geschrieben und haben ja, einfach sehr große Vision gehabt, wie man noch mit Kind leben kann, ohne dass man Beruf und Familie und Paar trennen muss irgendwie.
Wie ist denn eure Vision? Also ihr seid ja da wahrscheinlich so ein bisschen mit reingewachsen, ne? Erst als Paar, dann mit einem Kind, dann mit 2 Kindern. Habt ihr 3 Kinder?
Wir haben 3.
Wir haben 3 Kinder. Also die Vision durfte ja wachsen sozusagen. Und was wäre denn das? Wie müssen wir uns das vorstellen, eure Vision?
Genau, ich fange mal dort an, wo ich gerade aufgehört habe, mit unserem frisch geborenen kleinen Sohn, also unserem zweiten Kind, der Nakoa. Mit dem sind wir auf eine Reise gegangen. Kurz nachdem wir den Kongress veranstaltet hatten, den ersten Online-Kongress, haben wir gesagt, das ist uns viel zu abstrakt. Wir hatten immer alles Mensch zu Mensch, Herz zu Herz gemacht und Leute in die Luft gehoben. Und dann dachten wir, wir wollen die fühlen und haben diese Leute eingeladen, mit uns eine Woche auf einem Schloss eine Heilungswoche zu verbringen. Und das war echt eine wunderschöne Zeit. So intensiv gemeinsam in Prozesse zu gehen und vor allem die Kinder dabei zu haben. Ich habe dann auch meine Mutter eingeladen, mitzukommen in Momenten, wo die Kinder einen brauchen, aber man vielleicht doch gerade woanders ist, dass man einfach Gemeinschaft ist. Und zwar wirklich so, die Gemeinschaft trägt die Kinder mit. Und das ist auch unsere Vision von der Zukunft. Ja, dass eigentlich ein Dorf erzieht ein Kind, das kennt man ja. Dass die Kinder gar nicht in Institutionen gesteckt werden oder von jemandem fremd betreut werden, den man im Grunde gar nicht kennt, den man sogar dafür bezahlt. Finden wir sehr abstrakt. Die Kinder sind tagtäglich mit uns. Wir arbeiten beide von zu Hause mittlerweile, weil durch Corona jetzt schon fast 2 Jahre das nicht mehr geht. Wir beenden jetzt auch tatsächlich komplett diese Präsenzkurse wegen der 2G-Regelung.
Ja, okay.
Wir waren nie politisch, aber wir lassen uns auch definitiv nicht über diese Institutionen setzen, ja im Grunde die Gesetze durch. Wie absurd sie auch immer sind, machen alle fleißig mit und wir machen da mit. Ja, genau. Und das Online läuft mittlerweile sehr gut. Wir haben zum Glück weit vor Corona damit angefangen. Wussten ja gar nicht, dass sowas mal auf uns zukommt. Sind mittlerweile auch schon ausgewandert gewesen nach Costa Rica. Was heißt, wir waren wirklich auf dieses Geldverdienen online angewiesen, weil wir auch gemerkt haben, dass es mit diesen Präsenzkursen hier, mit dem Yoga-Zentrum, mit diesen riesen Reichweiten, die man tagtäglich hat, mit Menschen, die man kennenlernt, ist es super gegangen. Und plötzlich hast du nur noch dieses Online. Und da ist dann ein Stück weit, war uns auch klar, Mensch, nur so zurückgezogen im Urwald, in der Gemeinschaft leben wollen wir nicht. Wir haben ganz viel Bäume gepflanzt, haben ganz viel Urwald regeneriert. Wir haben dann gemerkt, das ist eigentlich eine innere Entwicklung, die wir dort machen, hin zu unserer eigenen Natur, unseren eigenen Urwald wieder zu entdecken und zu leben. Dafür müssen wir aber nie im Dschungel wohnen. Genau.
Das stimmt.
Und in diesem Prozess, in diesem Erkenntnisprozess, da hatten wir dann schon unseren 3. Online-Kongress gestartet. Habe ich gemerkt, dass ich wieder schwanger bin mit dem 3. Kind, was nicht geplant war. Und uns auch erstmal total, also mindestens 12 Stunden lang total überfordert hat, die Idee, da kommt jetzt noch wer dazu. Einfach, weil man ja immer zusammen ist mit den Kindern und das bei 2 Kindern schon total ausfüllend ist. Und dann hatten wir ein Auto gekauft. Es hatte nur 4 Sitze. Und dann dachten wir, wo soll das 5. sein? Also so eine ganz praktische Idee.
In Costa Rica.
Schon wichtig. Ja.
Genau, wir hatten so ein ganz tolles Auto gefunden und ich war so stolz, weil wir lange gesucht haben. Und dann meinte er, nee, das kommt jetzt echt nie gelegen. Und nächsten Morgen wachte er auf und sagte, das kriegen wir schon hin.
Manchmal hilft eine Nacht drüber zu schlafen.
Ja, immer. Sehr gut. Mir hilft das immer.
Es ist so ein Geschenk, wirklich mit dem 3. Kind. Cool. Das macht es total rund. Weil bei Yoko hatte ich so eine Traumschwangerschaft. Und bei Nakoa dann nicht, weil die Hormone sich irgendwie überschlagen haben. Mir war permanent schlecht. Ich habe in der Zeit gerade noch mein Diplom fertig gemacht in bildender Kunst und hatte sehr, sehr viele Kurse angeleiert, die dann noch umgesetzt werden wollten. Und ich habe bei jedem Kind bis wenige Stunden vor der Geburt Acro-Yoga unterrichtet, meine Kurse alle selbst gegeben. Mich total gefreut, es war alles körperlich gar kein Problem. Aber dann von einem Tag auf den anderen im Bett liegen mit Baby, wow, das war, also ohne abzutrainieren, das ist wie wenn man abgestillt wird, ohne abzustillen.
Ja.
Also, das war dann immer ein bisschen, es brauchte Begleitung einfach, viel Massage und viel Dasein von anderen. Und da haben wir uns entschieden, da wir ja bei unserem ersten Kind so innig mit dem Kind waren und auch als Paar und bei dem 2. dann total eher, naja, der geht arbeiten, ich ruhe mich mal aus, wenn er eigentlich da ist, ne, ist man sich weniger begegnet, hat mehr Stress.
Habt euch
und wenn man sich begegnet ist, hat man gemeinsam gearbeitet. Also unser einzigster freier Abend in der Woche, wo Yoko von Oma betreut wurde und wir das Baby mit zum Acro-Yoga genommen haben, haben wir unterrichtet. 4 Stunden am Stück mit einer wunderschönen Gemeinschaft, aber irgendwann merkt man, wow, da ist eigentlich nie viel Zeit hängen geblieben.
Ja.
Und da haben wir uns dann entschieden, wir sind beim 3. nochmal ganz resettet und nochmal ganz da. Und zwar nicht nur wir beide als Mutter und Vater, sondern als Familie, Schwester, Bruder und Baby. Das ist auch, also ihm geht es am allerbesten. Der Kleinste heißt Satya. Und es ist wirklich, wenn wir alle da sind. So am besten in Greifnähe. So. Oh, super.
Das Rudel ist da, das ist schön. Genau.
Ja. Mhm. Wirklich spürbar. Ja,
aber jetzt nochmal auf eure Vision zurückzukommen. Mhm. Das Letzte, was ich noch so im Ohr habe, war, die Gemeinschaft trägt die Kinder. Mhm. Wie ist denn das jetzt möglich, wenn es die Gemeinschaft gerade in Präsenz nicht gibt? Weißt du? Also ihr habt ja auf online umgestellt, seid quasi in Familie natürlich für euch da, aber es ist ja keine Gemeinschaft mehr da, die Kinder mitträgt, oder?
Also in Costa Rica hatten wir nebenan die Gemeinschaft. Jeder hatte seins, aber alle konnten sich treffen.
Ja.
Und dann war die Entscheidung, wo kommt das Kind zur Welt? Wir waren ja ausgewandert, haben hier alles verkauft, Haus von meinem Vater, was ich geerbt hatte, was mir Arbeit als Vergnügen gemacht hat, weil das war von oben bis unten zugestellt. Und dann Auto verkauft und wir hatten nur noch unseren kleinen Garten, in dem wir ja kurz zuvor eingezogen sind, weil wir unbedingt aus der Stadt raus wollten. Das waren 29 Quadratmeter Steinhäuschen direkt auf der Erde. Und ringsherum ein riesengroßer Garten, der seit jetzt der 8. Generation in meiner Mutterlinie ihrer Hand ist. Eine Bäckereifamilie und mein Opa, der hat einfach entweder Brötchen gebacken oder Pflanzen gepflanzt.
Nicht schön.
Genau. Und ich habe so ein bisschen sein Pflanzherz bekommen und von seiner Frau, also meiner Oma, die lebt zum Glück noch, er leider nicht mehr, habe ich so das Künstlerische. Also ich bin wirklich Oma und Opa, wie sie leben oder lebten. Auf jeden Fall war und ist, egal ob in Gemeinschaft oder nie, unsere Idee, immer sehr naturnah mit den Kindern zu leben. Und so sind wir, nachdem wir aus Costa Rica wiederkamen, in dieses Gartenhäuslein wieder eingezogen. Mhm. Das Einzige, was wir noch hatten. Mhm. Und jeder hatte noch einen Koffer Belongings, also Unterhemdchen, Spielzeug. Und so, ne? Und haben gemerkt, wow, wir können wirklich entscheiden, wen treffen wir jetzt, wo fahren wir hin, wem gehen wir auf den Keks. Ich meine, als damals noch vierköpfige Familie, ich hochschwanger, ging das noch. Als fünfköpfige Familie ist man schon ein bisschen mehr eine Zumutung. Aber wir sind echt sehr gerne überall immer willkommen geheißen. Und es hat sich eine Gemeinschaft gebildet, die ist fernab von der Gesellschaft. Das glaubt man vielleicht gerade nicht.
Das ist ja gerade das Interessante jetzt, genau. Wo ich so ein bisschen
drauf komme. Ja, das ist auch die Frage, ob man so offen darüber reden sollte gerade, aber ich denke, das geht, wenn man keine Namen nennt. Also es gibt wirklich aktuell so viele Begebenheiten. Gestern war Sonntag, war das? Gestern?
Sonntag.
Da wollten wir nur im Wald spazieren gehen. Sind ein Stück weit rausgefahren, richtig tief in die Taran der Wälder, wo Joko geboren ist. Ohne dass dort irgendjemand hätte sein können, den wir kennen. Wir kommen schon an, da ruft schon der Erste Hallo. Und ich denke, keine Ahnung, so dunkel dämmerte was in mir. Ein wundervoller Mann mit Bart, der auch im Garten viel zu tun hat, wie er sagt. Und ich so, okay, kennen wir uns. Und er meinte, ja, wir haben das letzte Mal vor 25 Jahren gesehen. Da war ich Kind. Ich so, okay. Und ich bin übrigens einer der besten Freunde deines Papas, der nie mehr lebt. Mhm. Und schon liefen mir bächeweise die Tränen über die Wange. Da waren wir noch nicht mal aus dem Auto ausgestiegen. Dann sind wir spaziert. Kam von dem Spaziergang zurück, wieder am Auto, treffe ich eine Freundin, die ich ganz lange nicht gesehen habe und dachte, ach, wie schön. Und sie erzählte mir, dass eine ihrer Freundinnen, die mir ganz ähnlich ist, ihr Kind genannt hat, wie wir unser Kind genannt haben, weil wir sind uns zwar noch nie begegnet, aber sie spürt da so viel Verbindung. Ich so, oh, Schmilz. Und auf dem Rückweg haben wir Freunde getroffen, die eigentlich so ein bisschen Wahl Oma und Opa unsere Kinder sind. Also die sagen auch wirklich Oma und Opa. Und das ist ganz wertvoll, sowas zu haben. Das hat sich ergeben. Und es braucht auch eine lange Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass unsere Kinder zu jemand eigentlich Fremden, Oma und Opa sagen, ist das nicht ein Fremdgehen gegenüber der echten Familie? Habe ich immer, oh, da ich, wenn das die Mama hört oder irgendwie Gefühle gehabt. Und dann habe ich aber angefangen, offen darüber zu reden. Und es ist auch, die sind einfach viel präsenter als die echten Großeltern
oft. Ja.
Warum?
Sind die halt Bezugspersonen mehr.
Und das ist wieder das, was wir auch so einladen, dass sich Freunde anfühlen wie Schwester und Bruder. Ja. Dass die Kinder untereinander sich so viel geben, dass die oft gar nicht wissen, haben die eigentlich denselben Hinternamen wie wir oder nicht?
Das ist auch in dem Moment gar nicht relevant, ne?
Genau, und auf jeden Fall mit diesen Freunden, nachdem man dann schon wahnsinnige Begegnungen hatte, haben die gesagt, Mensch, hier ist eine Veranstaltung. Und du denkst, okay, es wird jetzt gerade 2G eingeführt. Veranstaltung heißt, du musst mindestens 3 oder 2 oder komische Dinge erfüllen, die du nie erfüllen willst. Nee, danke. Nee, das ist was anderes. Kommt mal mit. Okay. Sind wir im Dorf weitergefahren. Da war die fiesste Party. Und die veranstaltet von dem Vater eines echt guten, lang nicht gesehenen Schulfreundes. Und ich stand wieder unter Tränen. Vor Freude, vor Glück, vor dieser Verbundenheit. Und so findet sich das alles. Man muss im Grunde wenig dazugeben. Man muss sich, oder man darf sich einfach mehr diesem Fließen hingeben, was von sich aus gerade geschieht. Und das Fließen geht definitiv aus den Städten heraus.
Ja.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Landei werde. Ich kann doch nie in einem Dorf leben, wo ich keinen kenne. Es ist einfach, seit 8 Generationen ist meine Familie dort verankert. Ich habe diesen Garten geerbt, beziehungsweise meine Mutter hat den uns zur Verfügung gestellt, weil sie das gar nicht bewirtschaften könnte. Weil wir auch oft fühlen, dass es eigentlich für uns beide viel zu viel ist von der Fläche her. Aber wenn man seine Ansprüche an den Garten herunterschraubt und sagt, okay, wir haben da einen Teil, den wir zu unserem Essen beisteuern, selbst gezogen. Das macht große Freude, aber wir müssen nie jede Rasenkante und alles hübsch machen, wie die Nachbarn, dann entspannt sich das auch schon.
Ja, cool.
Wir haben ganz viele Bäume gepflanzt und sehen das wachsen wie unsere Kinder und es zieht wiederum Leute an, dieser Ort und Platz, wo wir nackig rumtanzen können, im Grunde Feuer machen können, bietet ja eben Raum für diese Art von Gemeinschaft, die wir uns vorstellen.
Also so nehme ich das auch wahr, dass ihr damit auch ein Magnet seid oder so ein Anziehungspunkt. Am Ende sogar wahrscheinlich, egal wo ihr seid, aber jetzt natürlich das Wunderschöne ist, wenn ihr diesen Garten habt, also dort auch wirklich Räumlichkeiten, wo Menschen kommen können, aber eben auch im Wald einfach für Begegnungen, die sich ergeben dürfen und dann ja, in so eine Gemeinschaft, die eben nicht so fix ist vielleicht, ja, was lokal das betrifft oder so, wie wir es vielleicht sonst uns vorstellen in einem Verein und dann trifft man sich dort regelmäßig jede Woche donnerstags 19 Uhr oder so.
Ja. Wir sind ja alle wahrscheinlich unterschiedlich sozialisiert. Also ich bin ja nun auch so ganz klassisch sozialisiert. Und für mich war das auch immer eigentlich irgendwie merkwürdig, ne? So nur in seinem Haus rum. Ja, und nur für die Kinder zuständig und nur für das Haus. Und es hat sich irgendwann sehr, sehr eng angefühlt. Und ich konnte aber nicht greifen, woran es liegt. Weil außerhalb meines Horizonts gab es keine anderen Beispiele. Ne? Erst als ich anfing, also ich habe ja so ein Heilpraktikerstudium in Dresden gemacht, dann habe ich natürlich ganz andere Menschen kennengelernt. Ne? Und dachte, Wie cool ist das denn? Na, wie also andere Denkweisen, andere Modelle, andere Familienmodelle auch, andere Herangehensweisen an Leben. Das hat mich total beflügelt. Und dann bin ich aber jedes Mal wieder zurück in mein kleines Städtchen da, wo das sehr eng war, immer noch ist. Und trotzdem kann man sich ja öffnen. Ne? Also es hat ja was mit Öffnen zu tun. Aber dazu braucht es eben auch Beispiele, Vorbilder,
Wegefährten,
Gleichgesinnte, die das Leben. Ne? Und wenn man das nicht hat, nicht sucht, einem das nicht zufällt, sieht es ganz schön schwierig aus. Aber schön, dass ihr das so macht.
Und das
seid so ein Magnet dann auch, ne? Automatisch zieht dann das die Menschen an, die das gerade toll finden und mitleben wollen.
Und auch Vorbild seid damit, finde ich, also zumindest, also was jetzt das angeht und auch für andere ermutigend, zu sehen, es wird sich finden. Also mutig zu sagen, okay, dann geben wir jetzt zum Beispiel die Präsenzkurse, lassen wir jetzt weg. Und das ist ja auch so ein ganz intensives Loslassen. Also sich wirklich damit zu konfrontieren und zu sagen, okay, das ist jetzt der Fall, aber mit diesem Vertrauen, die Gemeinschaft ist da. Und auch wenn sich die Form verändert oder irgendwie die Begegnungen, die kommen, ne, wie du sagtest, ploppen dann dreimal am Tag irgendwelche Begegnungen auf und also tiefe Emotionen, die ja damit auch verbunden sind. Also ganz eine Wärme, Erinnerung, vielleicht auch an deinen Vater, meintest du einfach aus Freude, Tränen aus Freude.
Ja, die bescherte mir sehr oft.
Ich habe noch eine Frage zu deinem, du hattest ja gesagt, mit deiner Stimme, die als kleineres Mädchen, als kleinere Rosa eher so zurückhaltend und leise war. Und dann hast du gesagt, dass die Geburt von Yoko, also dich so in deinen Körper gebracht hat, verbunden hat, noch mehr. Du warst ja schon, denke ich, wirklich verbunden, sehr verbunden, so stelle ich mir das vor, durch die Yoga-Praxis und so weiter mit deinem Körper. Aber was hat sich da nochmal, kannst du da noch, wenn du möchtest, nochmal drüber erzählen, initiiert, verändert, dass du sagst, da ist deine Stimme lauter geworden und da wurdest du sichtbarer mit deiner Stimme, mit deinem Ausdruck, bis zu dem Punkt, wie du heute hier bist?
Also ich kann mich nicht erinnern, aber mein Mann sagt, ich habe die ganze Zeit getönt und das so kräftig, dass die Wände gewackelt haben.
Bei der Geburt? Mhm. Cool.
Und unser Kater ist ein paar Mal vorbeigelaufen, der hatte so gespitzte Ohren, dem gefiel das nie, wie es mir ging. Er hat auch wahrscheinlich da diese Not rausgehört, die ich hatte. Ich war dann echt froh, als es, dass sie wirklich so schnell kam, weil man hört ja von 60 Stunden Geburten und so weiter. Also ich habe mich auch vorher null mit Geburt beschäftigt, gar nicht. Nie verrückt zu machen. Also wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis zur Hebamme. Und die hat mir alles Wichtige gesagt, aber die hat mir im Grunde noch nicht mal gesagt, dass da die Nachgeburt noch mal wehtut oder irgend sowas. Ich habe das einfach alles erlebt, erleben krass. Dürfen. Und es war ganz heilsam, weil ich bin auch nie mehr zum Frauenarzt gegangen, seit ich, keine Ahnung, gehe eigentlich nie zum Frauenarzt, gehe eigentlich nie zu irgendwelchen Ärzten, weil die haben mir schon immer nur Angst gemacht. Oh, da könnte und hier müssen wir und so weiter und ein Abstrich und es hat sau weh getan. Und ich denke mir jedes Mal, es ist eigentlich zu krass. Ich weiß ganz genau, was ich brauche, weshalb ich mir helfen kann, wenn es mir nie gut geht. Warum soll ich da hingehen, nur weil ich jetzt ein Kind kriege? Nach natürlichen Wege dieses Kind zu kriegen, heißt auch, sich vorher nie verrückt zu machen mit Ängsten, was da alles passieren könnte oder nie. Einige nennen es unverantwortlich und Glück gehabt, andere sagen, wow, das ist einfach auch eine Art Schöpfertum, die man dann lebt. Ja, man kreiert das ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, wo sind wir? Ach so,
wegen der Stimme.
Mit dem die Tönen. Ich habe das ja auch vorher nie gewusst. Ich habe viele Jahre, also seit ich 19 war, schon fast 5 Jahre dann, bis 24, es sind 4 Jahre, weil ich gerade 25 erst geworden bin. Also direkt von der Schule weg habe ich meinen ersten Yogakurs besucht in dem Ashtanga-Yoga-Zentrum, wo wir dann später selber losgelegt haben. Und war einmal da, wusste überhaupt nie, was Yoga ist, wusste aber, dass ich das brauche. Ich bin immer schon so impulsiv, intuitiv, zack hin, das war's. Hatte kein Geld, also gerade auf dem Weg zum Kunststudium von der Schule weg, bei der Mama ausgezogen. Ich hatte wirklich kein Geld, aber das habe ich aufgetrieben, dass ich dort ab jetzt jeden Tag Yoga machen kann. Eineinhalb, 2 Stunden war ich jeden Tag dann dort. Und nach 3 Wochen war ich schmerzfrei, was ich gar nie kannte, weil ich habe eine ganz schwere Skoliose gehabt als Kind schon. Das begann mit dem Schulalter. Wurde das entdeckt. Ich habe mich gegen jedwede medizinische Behandlung gewehrt. Also Korsett nachts, Korsett tags, Spange und was die da alles von mir wollten. Ich war eigentlich eher immer dabei zu gucken, wo will mich der Körper darauf hinweisen. Und es hat mir auch oft mal das Leben gerettet, dass ich wie so ein Fisch mich durch Situationen durch und rauswinden konnte. Und irgendwann habe ich gemerkt, brauche ich das nie mehr. Und dass ich dann im Kunststudium wirklich auch mit schwerem Material gearbeitet habe, große Leinwände beackert habe mit ziehe ich ja Ölfarbe. Dann hat man gemerkt, oh, diese Verkrümmung in meinem Rückgrat, die brauche ich jetzt nie mehr zum Überleben. Die behindert mich, um den nächsten Schritt zu tun. Mhm. Also, wie werde ich die los? So. Da habe ich gemerkt, dass Yoga mir dabei hilft und dass ich nach 3 Wochen schmerzfrei war. Das hat mir niemand geglaubt, weil die wollten mir noch vielleicht ein halbes Jahr zuvor so eine 16 cm Eisenstange in den Rücken operieren. Mhm. Da hätte ich weder meinen Kopf nach rechts und links noch nach vorne und hinten mehr beugen können. Nur um diese Wirbelsäule, die da ja so schlimm verbuckelt war, zu begradigen. Und da habe ich mich dann auf meinen Fersen umgedreht und war nie wieder bei Ärzten.
Das klang für dich nachvollziehbar wahrscheinlich.
Aber und damals noch ohne Stimme. Ich war halt eine Frau der Tat.
Ja. Du bist gegangen einfach.
Du hast das in Taten
gemacht. Und dann noch, das ist jetzt unverantwortlich, haben die noch hinterher. Und ich so, bums, und schon war die Tür zu.
Ach wirklich? Mhm. Also es wurde dir hinterher gerufen, noch?
Ja, ja.
Du seist unverantwortlich. Ja,
jetzt plätschert es ein bisschen an.
Ja.
Okay. Ja, und diese... Ich habe noch, danke.
Okay.
Diese 4 Jahre, wo ich wirklich Power-Yoga, Ashtanga-Yoga, und die waren auch wirklich sehr streng, meine Lehre, was ich wirklich liebe. Aber bis dahin noch nie erfahren hatte. Und ich habe echt vor Tränen und Schmerzen und Schweiß da Federn gelassen. Aber im Grunde war dann nach weniger Zeit schon eine Begradigung im Rücken zu spüren. Der Schmerz war nach 3 Wochen weg, als wenn man wirklich jeden Tag übt. Und dann musste ich mich schon bremsen, dass ich wirklich einen Tag die Woche mit meinem Körper Pause lasse.
Das glaube ich.
Ja, und dann war das immer Sonntag, wo ich nicht üben durfte. Und da bin ich so ein bisschen auf meinem Fahrrad rumgekurvt und war sowieso sehr sportlich unterwegs immer. Und nach den 4 Jahren, also kurz bevor ich schwanger wurde, dachte ich, Mensch, was soll denn jetzt noch kommen? Ich habe das bis zur Perfektion gelernt. Klar kann ich noch ein bisschen länger den Handstand halten und noch ein bisschen tiefer in die Position, aber was soll denn jetzt noch kommen auf dem Yoga-Weg? Dann habe ich Acro-Yoga kennengelernt. Bin am Reisen gewesen, immer wenn das Studium gerade irgendwie eine Pause ermöglichte, war ich in Barcelona und die haben da im Park aufeinander rumgeturnt. Ich dachte, geil, was ist denn das? Und dadurch, dass ich ja schon so körperlich da Bescheid wusste, habe ich das gemacht und gleich mit nach Hause gebracht, angefangen zu unterrichten und hatte damit auch irgendwie für die Geburt genügend Körper, Selbstbewusstsein und Freude und war dann auch buckelfrei. Also ich habe gemerkt, okay, auch Knochengewebe und eine Wirbelsäule, die völlig verkrümmt ist, lassen sich wieder regenerieren. Also wovor hätte ich Angst haben sollen, dieses Kind zu kriegen? Aber die Stimme, die ist wirklich explodiert. Zum Glück habe ich mich selber nie gehört und kann mich nicht erinnern. Aber das Schöne ist, unsere Tochter kam auf die Welt, war ganz leise. Und man kennt das ja so, am Bein hochnehmen, auf den Pups klatschen, damit die schreien. Und ich dachte so, oh Gott, was machen wir jetzt? Die ist so leise. Was ist es überhaupt? Ich habe erstmal, Junge oder Mädchen, nach einer Viertelstunde erstmal drüber nachgedacht, wen halte ich hier im Arm? Und sie sah echt aus wie so eine Yoko, so ganz friedlich. Also Yoko heißt Sonnenkind oder auch Kind des Meeres. Das gibt es in männlich und weiblich. Und lustig, sie hat an ihrer Schule auch einen Yoko.
Mhm, genau, weil ich kenne es einen Jungname, Yoko.
Das sind wirklich sehr solare Typen, während wir beide eher lunare Typen sind. Und dann schauten wir sie da in dieser Stille, in dieser schneereichen Nacht an. Und sie fing an zu singen. Und erkundete so den Raum. Wo kommen meine Schallwellen zurück? Jemand. Und die sehen ja am Anfang noch nichts. Aber ich dachte wirklich, sie schaut uns an. Also wie diese Seelen begegnen sich. Und da habe ich dann auch in meinem Diplom 3 Jahre später noch meine Abschlussarbeit drüber gemacht. Und 2 Männlein, die sich halt gegenüberstehen mit geschlossenen Augen. Und der ganze Kopf eigentlich aus einem riesengroßen sehenden Auge besteht. Und die sich so in diesem höheren Sein verbinden. Das war ein ganz toller Moment. Und ich gerade so kräftig und sie so fein. Und es war alles so friedvoll. Und danach konnte ich auch wirklich gut dann für mich einstehen mit meiner Stimme. Und nie nur durch Taten, wo jeder wieder dachte, ja, was hat sie denn jetzt wieder? Kann sie mal erklären? Oder malt sie mir ein Bild dazu?
Und ja. Die kleine Joko hat dann auch beschlossen, die Stimme zu trainieren, oder?
Also die hat ganz viel gesungen. Ich habe eine richtige CD aufgenommen. Ich habe mir dann so ein Mikrofon gekauft.
Aber sie war, das ist euer jüngstes Kind.
Ältestes Kind.
Das also das ist erste. Aber das Kind, was wirklich geschrien hat die ganze Zeit.
Was dann nach 2 Wochen...
Das meinte ich. Also so dieser, dieser Cut, wahrscheinlich als sie realisiert hat, boah, jetzt bin ich hier in dieser kalten Welt
irgendwie. In dem materiellen.
In diesem materiellen Ding. Ja. Was geht denn jetzt ab? Ne? Mhm. Also so diese kleinen Seelen, die müssen ja dann auch erstmal ankommen. Ne? Mhm. So auf der Erde, sag ich mal. Das fällt denen ja dann wahrscheinlich auch nicht immer leicht.
Das stimmt.
Das kann schon ein ganz schöner Umbruch sein, der erstmal verarbeitet werden möchte.
Ich hatte letzte Nacht, wahrscheinlich durch diese vielen Begegnungen gestern, hatte ich so irgendwie Luft im Darm, keine Ahnung, oder im Bauch. Ich konnte es gar nie lokalisieren, es wollte auch nie besser werden. Ich habe dann mit Wärmflasche da gelegen und mich gekrümmt und dachte, oh, so muss das gewesen sein. Da
Ja, das ist schon schlimm. Und dann so ein kleiner Körper. Das schläft
man auch nie erholsam, also... Ja, da ruht man so 9 Monate völlig umhegt und umsorgt in der warmen Brühe und dann muss man das alles selber machen.
Ja,
ich krass. Weiß, wovon du redest. Mir ging es auch so mit meinen Kindern die ersten 3 Monate, ja.
Mit allen?
Also mit beiden, ja. Oh. Von daher kann ich mich so ein bisschen reinversetzen, glaube ich.
Ich hätte das nie nochmal überlebt. Im Nachgang.
Tja, das denkt man immer davon.
Aber was wir so ein bisschen ausgespart haben... Mhm. Was mich aber brennend interessiert, wo und wann und wie hast du denn deinen Mann kennengelernt? Also da haben sich ja auch so 2 Seelen getroffen scheinbar. Ne? Also das klingt ja für mich jetzt als Außenstehender wirklich so ganz zauberhaft. Also ich bin ja hier ganz verzaubert von der ganzen Geschichte. Und mich interessiert es einfach.
Dann darf ich dich noch weiter verzaubern.
Ja, gerne.
Also es war so, dass ich nach einer sehr langen Beziehung, fast 8 Jahre, dann aus der Beziehung rausgegangen bin. Auch sehr friedvoll. Wir haben dann sogar noch fast ein halbes Jahr zusammen in Frankreich verbracht, wo wir auch schon mal ein Jahr verbracht hatten. Also sehr freundschaftlich sind wir beide aus der Beziehung raus. Und dann hatte ich auch noch eine andere Beziehung, fast 3 Jahre dazwischen, die hat mich einfach total erneuert. Ja. Wahnsinn, war noch Martini im Grunde, mit 21 dann, oder mit 20, ja, ging das los. Ein Musiker, ja, der trägt da das Herz so weit weg und ist so aufregend alles und auch. Dann dachte ich, nee, das halte ich nicht auf Dauer aus. Und in dem Moment sprach er auch schon aus, ich gehe auf eine Weltreise und ich gehe allein. Und ich sage, okay, gut. Und das war dann auch so. Und ich war dann 7 Monate allein und war ja eh selber viel am Reisen und wirklich kein Kind der Traurigkeit. Hatte aber das Gefühl, ich habe mit der Männerwelt ein bisschen abgeschlossen. Habe mich dann sogar manchmal irgendwie ein bisschen ertappt, mich für Frauen zu interessieren, aber Männer. Ich fand die weder schön noch vom Geruch her. Das war alles so wirklich, da habe ich viel erlebt. Das reicht mir, Punkt. So war der Duktus. Also ich habe wirklich überhaupt nie nach Männern geguckt. Habe eher noch gedacht, na, wer wird dann gerade sein? Aber ich will ja nie zurück. Und hing da so in dieser Schleife des Verlassenwordenseins, obwohl wir uns auch sehr freundschaftlich getrennt haben. Ja, und dann bin ich mehrmals in dem Jahr, also immer wenn die Uni das zuließ, bin ich getrennt nach Südspanien runter, Südfrankreich, wo ich lange gelebt habe. Meine Freunde besuchen, da auch an der Kunsthochschule ein bisschen mitgewirkt und hatte einen großen Freundeskreis auch im Theater und Leute mit Hausboot. Also ich war immer überall willkommen und es war bunt und schön und musikalisch. Und nirgendwo ein Mann, der mich nur im Ansatz interessiert hat. Und dann bin ich nach Portugal recht spontan mit einem Mann getrennt, den ich überhaupt nie kannte und der wollte die ganze Zeit was von mir. Wir haben da auch mehrmals nachts irgendwo in irgendwelchen Dörfern halt übernachten müssen, bis wir dann schlussendlich bei einem Rainbow angekommen sind, der europäische Rainbow 2000, wann war das? Muss 12 gewesen sein. Im August 2012. Es war ein riesen Ding, also auch wieder so eine Gemeinschaft von Menschen, diese Rainbow Families, die um die ganze Welt ziehen, in Wäldern wohnen, Grundstücke geschenkt bekommen, Permakultur machen. Das war so nie unbedingt meine Welt, aber es war auf jeden Fall eine Welt, die ich sehr befürwortet habe. Wo ich mich verbunden gefühlt habe, immer willkommen und aufgefangen. Und dort habe ich irgendwann gedacht, habe den Vollmond angeguckt und habe gemerkt, ich bin jetzt genau 7 Monate alleine und ich habe bald Geburtstag und ich möchte gerne irgendwie zu meiner Familie. Dann habe ich die Beine in die Hand genommen, dass ich bis zu meinem Geburtstag am 9.9. noch nach Hause schaffe, um den mit meiner Mutter zu feiern. Und mein Bruder, der ist 10 Jahre jünger und ja, dachte, irgendwas zieht mich nach Hause. Und das war auch wieder so eine Synchronizität. Ein guter Freund der Familie ist gestorben und da kam ich dann auch noch rechtzeitig zu seiner Beerdigung, obwohl ich das nicht wusste. Und demnach war ich eigentlich viel zu früh wieder zu Hause, war nie geplant, dass für eine Reise eher zurückkommen und wollte eigentlich zu meinem Geburtstag bekannt geben, dass ich meine Wohnung auflöse, mein Studium abbreche und irgendwo in die Wälder ziehe. Und das habe ich mir dann nie getraut, weil meine Mutter also irgendwie, die war so beschwingt, die hatte auch einen Sekt ausgeschenkt, obwohl ich damals als Vegetarier und Yogi überhaupt keinen Hang zu sowas hatte und die hatten alle so gute Laune und ich dachte, scheiße, die müsst ihr jetzt auch nie verderben. Gut, heute wird gefeiert, morgen wird Klartext geredet. Da habe ich wieder mal meine Stimme schön so gefeiert.
Ja, wollte ich gerade sagen.
War brav und still.
Ja, war's mal brav.
Und das war auch ganz gut, weil ich bin zu einem Fest eingeladen gewesen, wo ich schon abgesagt habe, weil ich ja nie kommen konnte, weil ich ja noch in Portugal war. Wusste ja niemand, dass ich eher zurückgekommen bin. Und das Hausfest von meinem Ex-Freund, mit dem ich 8 Jahre zusammen war. Was immer ein sehr schönes Hausfest ist, weil die haben auch so eine ganz tolle Hausgemeinschaft und Familien, die sich da ganz alternativ im Leben bewegen. Trotzdem hatte ich dann nie mehr so viel Kontakt dahin und gedacht, Mensch, ich habe noch so viele alte Klamotten, die ich loswerden will. Ich mache dort einen Flohmarkt. Bin ich mit Mamas Auto, ganzer Kofferraum voller meinen Stuff hingefahren, habe das breitgelegt und dachte, ja, wenn der ein oder andere zwar nie um die Ecke kommt, dann kann ich den gut annehmen, für mein Projekt wegzugehen. Ne? Und da stellte sich plötzlich eine gute Freundin vor mich und meinte, ich muss dir jemanden vorstellen. So, okay, muss es sein, weil ich war wirklich ein bisschen... Ich hatte nicht so gute Laune, dann kam sogar noch mein Vater auf diesem Fest. Ich so, oh Leute, ihr seid ja eine Zumutung, ich will ja nur Geld verdienen und dann wieder nach Hause. Es war mir wirklich viel zu viel. Mhm. Es war also in Tharandt auch, wo wir dann später Joko bekommen haben. Ich wollte dort nie hinziehen. Mhm. Deshalb ging im Grunde die Beziehung auseinander, weil er ist in dieses Haus aufs Dorf gezogen, ich bin in die Stadt gezogen. So, und 2 Haushalte führen wollte ich nie als Paar damals. Also war ich auf diesem unsäglichen Hausfest mit wahnsinnig vielen Leuten und hatte keine gute Laune. Und plötzlich steht ein Mensch vor mir, den sie mir gezeigt hat und meinte, hier, das ist vor 10 Jahren mein Freund gewesen, das ist der Michael und der ist gerade aus Wien zurück. Der war jetzt auch 10 Jahre in der Welt, ist in Potschappel geboren und was war noch? War dort verheiratet und seine Beziehung ist gerade 7 Monate auseinander. Und ich dachte so, okay.
Auch 7 Monate.
Ja, man kann sein.
Aber es hat mich erstmal total kalt gelassen, dachte, okay, ja, wenn wir uns jetzt schon vorstellen, darf ich dich mal umarmen. Und das war so, unsere Herzen waren beieinander und ich dachte, oh, das erste Mal irgendwie das Gefühl, wow, das berührt mich. Und dann gleich wieder auseinander, ich meine Sachen da erledigt und habe gemerkt, wow, das hat mich immer noch, also es zieht mich. Und dann habe ich gefragt, ob wir die Nummern voneinander tauschen wollen.
Und das hast du gesagt. Da war die Stimme wieder da.
Da war die Stimme wieder da. Und mein Vater hat uns gesehen und hat gesagt, oh nee. Hat sich erst mal eine Zigarette angezündet.
Noch zu einer.
Er wusste sofort Bescheid. Da waren eigentlich alle Messen gelesen. Und kurze Zeit später bin ich dann, weil ich ja wieder da war und im Yoga-Zentrum wieder meinen Raum gemietet habe für meine Kurse, stand ich dort und dachte, wieso ist der Raum, den ich sonst immer gemietet habe, zugeschlossen und da liegen fremde Sachen drin? Und da stand wieder dieser Mann vor mir und das wurde meiner. Der meinte, er hat sich die alte Damenumkleide gemietet, um dort seine Shiatsu-Behandlung zu machen. Hat sich gerade in Dresden selbstständig gemacht, beginnt hier eine neue Existenz aufzubauen und war ganz verdattert, dass er mich überall, wo er hingeht, ob im Bioladen oder bei Freunden, überall wieder trifft, selbst im Yogazentrum. Dann lagen wir ein paar Mal gemeinsam nebeneinander auf der Yogamatte und irgendwann war es unhaltbar klar, dass wir zusammengehören. Und dann haben wir gemerkt, wir haben so einen dichten gemeinsamen Freundeskreis, dass wir bisher noch nichts voneinander gehört haben, ist reinweg ein Wunder. Und wir wären auch bis dahin überhaupt nicht füreinander offen gewesen. Eher Schauspieler, nachts unterwegs, in Hohenriegen, Berlin, Wien, am Burgtheater. So überhaupt nie das, was ich zelebriert habe in meinem kleinen Kämmerchen als Künstlerin und höchstens mal auf einer gepflegten Punkerparty. Genau, also auch durch die Beziehung vorher war so ganz anders als alle Männer, denen ich begegnet bin.
Ja.
Eher sogar ein bisschen weiblich, fast weiblicher als ich. Das hat mich so, ich dachte, ich stehe meinem eigenen männlichen Ich gegenüber. Mhm. Wow. Das ist spannend und es ist spannend bis heute. Wir dürfen sehr viel voneinander lernen, erfahren, über ein Selbst.
Auch. Ja. Und ihr lasst euch auch den Raum. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden, ich pore da ja immer noch so ein bisschen rum. Ja. Also voll schön, wirklich voll schön, euer Weg und auch so eure Vision und dein Herangehen so an die Dinge, das finde ich wunderbar. Gibt es jetzt gerade Herausforderungen, mit denen du richtig haderst, wo du sagst, mache ich ein bisschen Sorge vielleicht oder... Kennst du das? Mhm. Kennst du noch Sorge und ein bisschen Angst?
Ja, logisch.
Ich bin so die Dunkle, ne? Die bohrt da immer so ein bisschen rum.
Also ich bin auch eher jemand, der es eben anspricht, Sorge und Angst und so weiter, wo die anderen dann schon mal sagen, ey, kannst du jetzt mal also dich ein bisschen zusammenreißen, das gehört jetzt hier nie her, oder? Man muss ja nie immer meckern, oder? Und ich sage, nee, das geht darum, sich zu merken und was zu lernen aus dieser Scheißsituation, das auch mal beim Namen zu nennen, wie kacke das ist.
Ja.
Und wer hier eigentlich der Leidtragende ist. Und da gibt es für mich aktuell die Herausforderung, oder vielleicht schon mein ganzes Leben, eine gewisse Wut, die man über das Außen haben könnte, zu transformieren in eine innere, gesunde Aggressivität, einfach Lebenskraft, ne? Das umzuwandeln. Ja.
Also Wut meinst du jetzt auch eigentlich konkret in dir, die du spürst? Also jeder von uns kennt das ja, ne? Und das ist für dich ein Thema.
Ja, genau. Das ist schon immer ein Thema, auch vor allem in Bezug Kindheit, Mutter, Selbstmutter werden, da hängt viel Wut und dass auch die Tochter nie immer macht, was man will, mal wenn es kalt ist, die Jacke anziehen, da kommt schon echt Wut an die Oberfläche. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal schlechter. Aber vor allem, wenn ich Ungerechtigkeit spüre oder Verabredungen, die getroffen wurden, nie eingehalten werden, da werde ich wirklich, komme ich so ins Schwingen, dass ich denke jetzt, wow, muss ich erst mal ausatmen gehen.
Und was tust du dann? Also du hast ja bestimmt so deine Tools auch, wo du damit, wie du damit umgehst. Aber
manchmal habe ich die, also ich habe die zahlreich,
aber funktioniert auch nicht immer, oder? Also wenn wir jetzt so mal beim ganzen Menschsein sind, dann...
Ja.
Okay, da bin ich jetzt beruhigt.
Ordentlich. Ich habe vor uns was ausgespart, als ich mit meinem kleinen Baby Joko und sie schrie am laufenden Band und wir konnten uns nicht mal irgendwie am Tisch mal kurz verständigen, wie geht's denn dir? Und wir haben uns einfach durch das Schreien nicht verstanden, akustisch. Und da flog echt mal ein Messer durch die Küche. Mhm. Wir wissen bis heute nie, wer es geworfen hat oder warum es eigentlich durch die Küche geflogen ist. Aber es steckte in der Wand, in der Tür. Und ich wusste, okay, ich nutze die Tür und gehe jetzt einfach raus. Und oft mache ich das auch, dass ich jetzt einfach mal aus der Situation rausgehe und dann gucke, was kommt. Aber manchmal kann man ja auch nie immer rausgehen. Wenn man zum Beispiel allein auf die drei Kinder aufpasst, kann man ja nie immer gleich rausgehen. Und ich suche dann eher Räume in mir und verweile, was mir auch nie immer gelingt. Ich bin oft sehr laut, impulsiv. Und die anderen können mich aber mittlerweile auch nehmen, was das Ganze wieder mildert. Also wenn man wirklich Scheiße gebaut hat und man dann noch lügt, da bin ich richtig wütend. Wenn man aber sagt, hey, ich habe Scheiße gebaut und ja, es tut mir leid, es kommt nie wieder vor. Das ist überhaupt kein Ding. Es ist einfach nur die Frage, wie verpackt man es? Und ich erziehe meine Kinder oder lass meine Kinder in Ehrlichkeit groß werden. Nämlich, dass ich auch nur ein Mensch bin, der nie immer alle Zügel in der Hand hat. Und die tolle Vorzeige Mutti und Barbie ist und im Handumdrehen nebenbei Geld verdient. Also ich zeige denen schon auch, wo meine Grenzen sind. Muss ich, sonst geht man drauf zu Hause zu fünft.
Permanent. Und das sind ja bestimmt trotzdem auch Gefühle, die Kinder haben, ne? Auch wenn sie so schön frei aufwachsen sind. Also es gehört ja zu uns, ne? Diese beiden Pole. Und es ist total schön, wenn Kinder auch merken, boah, die Eltern sind jetzt nicht auf so einem Podest oder so, sondern die kommen mit bestimmten Sachen eben auch schlecht klar und haben auch Wut. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Das macht das auch wirklich so sehr echt, nahbar. Ne? Die gemeinsame Erfahrung von, oh, ich dachte, dir fällt das immer so leicht. Nee, im Gegenteil. Ich habe da einen großen Energieaufwand. Ne? Und dann so die Einsichten von einer fast 9-Jährigen jetzt schon, dass sie sagt, oh, aber der Mama, das hättest du mir doch sagen können, da hätte ich dir doch mal was helfen können.
Wie süß, ne?
Oh, yes. So, ne? Dann kommt man in Gespräche, die man eigentlich sonst irgendwie denkt, die führt man im Alter von 30, wenn dann das Kind ein bisschen... Nee, diese Erwachungsmomente, die kann es wirklich in der Begegnung geben. Schon mit ganz kleinen, also mit unserem 5-Jährigen Nakoa, habe ich so tolle Gespräche. Ich manchmal denke, darf ich dich eigentlich heiraten?
Naja, das sind so mit solchen klaren Augen, ja, also die Welt so klar zu sehen manchmal. Das finde ich, macht Kinder, also das ist oftmals ein Geschenk, wie sie wirklich das so, wie sie es fühlen, auch richtig manchmal so klar formulieren können, so haargenau und dann so passend auch. Und noch nicht so um alle Ecken denkend im Kopf.
Entfremdet. Und frei von diesen Energiespielen, diesen eventuellen sogar hintenrum was rausschlagen wollen.
Richtig,
ja. Ja, bleibt ja kein Platz mehr, ne? Wenn man ehrlich und authentisch ist, gibt es ja wenig Nischen, wo man so durchschlüpfen kann, ne? Mit irgendwas.
Was ich auch noch vorhin vermieden habe zu sagen, weil ich dann irgendwo anders abgebogen bin, wenn man natürlich lebt, heißt es nicht, oder na, sich an natürlichen Sachen orientiert, wie dass die Eltern für die Kinder da sind und die nie abgeben zum Beispiel. Ich verurteile das nie, wenn Eltern ihre Kinder in Betreuung geben, aber für uns ist es einfach nie der Weg, der sich stimmig anfühlt. Ja. Und unser Weg fühlt sich natürlicher an, als wenn wir jetzt die Kleinen weggeben würden. Deshalb rede ich immer von dieser Natürlichkeit, kurz um das zu erklären, aber wie soll man das ausdrücken? Es ist ein Stück weit, die Kinder zu beschützen, dass die so ein leeres Gefäß bleiben. Und auf der anderen Seite sie auch Erfahrungen machen zu lassen, die ganz wichtig sind, weil wenn sie dann doch mal rausgehen, dass sie nie gleich auf die Nase fliegen. Mhm. Und es ist ein permanentes, wie im Akro-Yoga sagen wir, Spotten dazu. Mhm. Ja? Halte ich dich, wenn du fällst? Mhm. Wenn du wirklich krass fallen würdest, halte ich dich natürlich, aber ab welchem Moment halte ich dich? Und wir haben es beide, dass wir sehr viel Raum lassen, bevor das Kind in den Pool fällt. Wenn es tatsächlich kippt, sind wir sofort da. Also wir müssen aber einfach so eine hohe Präsenz zeigen, die total viel Aufmerksamkeit von allen anderen Lebensbereichen auch abzieht, dass wir unser Leben schon mit den Kindern ausrichten, aber nie nach den Kindern ausrichten, weil das gibt es auch wieder, dass die Leute irgendwie ihr ganzes Leben umstrukturieren des Kindes zu Wohle. Und das Kind wünscht sich nichts anderes als glückliche, kräftige, gesunde Eltern. Und wie kann man das sein, wenn man sich nur, was willst du jetzt und wo, und sich dann danach ausrichtet, nach einem Kind, was eigentlich da merkt, okay, ich kann Ping-Pong spielen.
Und wiederum das ist eine andere Intention, glaube ich. Ne? Man kann aus Angst bei seinen Kindern sein, ständig um sie rum, weil man Angst hat und irgendwas vermeiden will. Oder aus Liebe.
Genau. Und sie, das hast du sehr schön gesagt.
Ja, also,
wenn man keinen Zeitdruck hat, wohin zu müssen, dann kann man wirklich da sein.
Ja. Und Liebe ist ja immer auch lassend, loslassend auch. Ja, also die ist ja da, die muss nicht festhalten. Deshalb finde ich das Bild auch nochmal so schön.
Und trotzdem so hüten, ne? Also dieses Hüten mit wachsamem Auge und erst eingreifen, wenn es zu tief fällt oder wenn es richtig gefährlich wird. Ja. Ne? Und ansonsten in Vertrauen, dass das Kind das auch schafft.
Und da habe ich auch gemerkt, dass meine Stimme ganz präsent, wenn es gefährlich wird an der Straße. Ich kann plötzlich Ansagen machen, das war ich für mich gar nicht gewöhnt. Und am Anfang dachte ich, oh, das ist irgendwie jetzt keine schöne Seite oder so. Aber sie ist lebensnotwendig, wenn man Kinder hat, vor allem wenn man drei hat. Also man hat ja nur zwei Hände. Man muss Ansagen machen können.
Und das muss sofort passen, ne?
Genau.
Total. Das finde ich richtig schön. Also, dass wir das vielleicht alle, also mit Kindern, aber auch mit, also auch unter Erwachsenen, uns mehr wirklich, also wie du sagst, da zu sein, präsent zu sein, ohne dass wir dauernd an der Oberfläche was sagen müssen oder was machen müssen, aber und spürbar sind. Genau, aber spürbar sind für den, auch für den Gegenüber, wenn er offen dafür ist. Und damit, also ich kenne das auch eben mit Kindern, ne? Denn das braucht ja auch Kraft und Fokus und Aufmerksamkeit, Lebenskraft, die du auch gesagt hast schon, ne? Und für manche, die das vielleicht noch nicht so kennen, wirkt das vielleicht unverantwortlich oder eben als würde man sich viel zu spät um die Kinder kümmern, dass sie, bevor die in den Pool fallen oder überfahren werden. Aber dass das mit ganz viel, eben mit diesem Herz, mit diesem Blut von Vertrauen einfach ist, ne? Also das, und das ist präsent, bewusst. Ja, oder was, weiß nicht, bewusst, aber gewählt, also jedes Mal da aus einer Fülle heraus. Und das finde ich total schön. Das braucht ganz viel Vertrauen und Kraft auch, Liebe, aber
schön. Und dieses Ersteingreifen, wenn es notwendig ist, lässt doch so viel Raum im Miteinander, dass egal, ob wir in unserem 29 Quadratmeter Steinhäuslein oder in unserem Riesengarten, wo du manchmal die Grenzen gar nicht siehst, und dein Kind vielleicht auch nie immer, ne, an der Leine hast. Oder wie jetzt in dem Haus meines Opas, wo wir dann reingezogen sind, 4 Tage vor der Geburt von unserem Kleinsten. Das direkt in dem Garten mit drin ist, aber man kann im Winter nie in Deutschland in diesem 29 Quadratmeter Häuslein zu fünft wohnen. Das war uns dann auch irgendwann klar. So romantisch wir sind. Haben wir uns dann für eine richtige Wohnung entschieden, in einem richtigen Haus mit einer richtigen Heizung. Es war für uns erstmal wie ins Hotel gehen. Für die Geburt war das super. Und ich bin da zum Glück auch als Kind ein Stück weit groß geworden mit meinen Cousinen und Tanten, dass ich die Umgebung kannte. Aber das ist eigentlich nicht so ein Haus, wo wir aus freien Stücken hingezogen wären. Das ist einfach geschuldet der Nähe zu unserem Garten. Und jetzt lieben wir es. Wir nennen es ganz liebevoll Palast.
Ja, schön.
Das ist doch genau. Und dort drin ist es einfach wichtig, dass wir jeder mal seins machen können, obwohl man im selben Raum vielleicht zu fünft ist. Die beiden Großen arbeiten dürfen, die Kleinen sich beschäftigen, ohne dass man ständig anleitet oder sagt, mach das nie oder. Und dass man sich aber auch räumlich und akustisch mal separieren könnte, wenn man das will. Aber meistens sind wir alle in einem Raum.
Aber ihr könntet, wenn ihr wolltet, schon allein das Wissen um diese Freiheit reicht ja manchmal schon. Ne?
Und ich glaube, das Schöne ist, dass es euch bewusst ist, dass es auch was ganz Besonderes ist, also auch ein Privileg, weil ihr es ja auch ganz anders kennt und auch anders liebt und aber die Wahl habt und das, das ist schön zu hören.
Ich sag's euch ja nicht gerne, aber wir sind schon ganz weit fortgeschritten in der Zeit.
Die Glocken läuten.
Ich würde total gerne noch weitersprechen, es macht total Laune. Rosa, hast du noch wenn jetzt uns so Frauen lauschen für unsere Zuhörerinnen, irgendein Impuls, den du gerne mitgeben möchtest, vielleicht so in Richtung, keine Ahnung, ich lasse dir das einfach. Also ich gebe dir das nicht vor, hast du einen Impuls?
Also gerade für Frauen finde ich es so wichtig, dass wir wie hier jetzt zusammenkommen, wirklich Treffen initiieren. Ich habe auch sehr lange nach der Geburt von unserem Sohn, unserem ersten Sohn, Frauenkreise, Schwesternkreise, Mütternkreise, Mütter mit Baby, Kindkurse und habe gemerkt, was für eine Power das hat, wenn Frauen zusammenkommen unter sich. Da entsteht so viel Zauber und Authentisches und auch Tränen und es darf so viel sein, dass ich echt jeden nur raten kann, gerade in diesen Zeiten, wo sich alles eher separiert und Grenzen hat, dass man Räume schafft für Frauen, dass die sich begegnen.
Schön.
Ja.
Vielen Dank.
Danke.
Ich habe noch eine Frage, irgendwie ist die noch da. Oder zumindest irgendein Bild, was ich gerne auch zum Abschluss noch formulieren möchte an dich, Rosa. Wie würdest du denn deinen persönlichen Umgang mit dem Thema Tod also beschreiben, weil da so ein bisschen dieses, also ich habe das nur ganz peripher mitbekommen, beziehungsweise hast du es ja erwähnt, dein Vater lebt nicht mehr, genau, und dein Opa glaube ich nicht mehr, aber die Oma und Mutter noch. Also vielleicht so ganz allgemein, was du jetzt sagen möchtest, bis hin zu deinen auch Kindern, wie ihr das integriert in euer Familienleben, was es und ob es eine Rolle spielt.
Also
große Tod. Frage zum Ende.
Ja. So, zum Schluss packst du hier so diese riesen Themen aus, aber schön.
Tod ist ja kein Ende. Es ist oft so die Intensivierung, weil der Körper, der sonst vielleicht im Weg stand, und die Konditionierung des Körpers und des Geistes, der da drin wohnt, irgendwie einen Abstand geschaffen haben, der dann wie weg ist. Also erstmal ist man natürlich traurig, dass diejenigen fehlen und dass das Wirken derer fehlt und einfach das Dasein, manchmal die Präsenz. Mein Vater war, ich bin nicht bei ihm aufgewachsen, aber als dann ich schwanger wurde und die Kinder kamen, der war so präsent, hat einfach jeden Nachmittag hinter mir gestanden und es war so schön, auch wenn wir manchmal stundenlang nie geredet haben. Und andere auch gesagt haben, es war ein totaler Arsch sein ganzes Leben lang. Also für meine Kinder war er einfach wie ein Gott. Und sie für ihn wie kleine Götter. Genau, und da ist dann unser mittlerster Sohn, der jetzt 5 ist, 1 Jahr alt wurde mein Papa 66, hat dann einen Schlaganfall gehabt und ist direkt einen Monat später gestorben. Mhm. Wir haben sozusagen den ersten Geburtstag von dem kleinen Nakor im Krankenhaus gefeiert, den 66., der kurz darauf ist, 4 Tage später, im Krankenhaus gefeiert und dann schon echt tragisch Abschied genommen. Wir haben dann noch wirklich die Hand gehalten, bis er gegangen ist. Und es war einfach so schnell, so unvorbereitet, so Wahnsinn, dass ich da bis heute noch dran zu knabbern habe. Aber er war auch schon viel älter, als meine Mama ist zum Beispiel. Er ist Spätpapa geworden. Und ist ziemlich nah nach meinem Opa gegangen. Die beiden, wir haben dann entschieden, die zusammen in ein Grab zu legen.
Ja.
Und das habe ich vorgestern erst ganz intensiv gepflegt und winterfest gemacht und war dann mit Nakoa auch dort alleine. Wir gehen sehr viel in Verbindung mit den beiden Herren. Wir haben vom Opa die Bäckerei nebenan, die jetzt mein Onkel betreibt, die Großfamilie geerbt. Ne? Das ist ja auch viel, ne? So viel Beziehung, Verbindung. Und den Riesengarten, den ich hege und pflege und erweitere und den wir alle so schätzen, weil wir uns darin frei bewegen können. Das ist ein Stück weit wie unsere große Rettung auch in dieser Zeit gerade, dass die Kinder eigentlich immer draußen sind, wenn es jetzt nie gerade stürmt und regnet und friert, aber wir sind konsequent viel draußen. Und da ist überall an jeder Ecke der Opa. Die Kinder haben den Opa gar nicht kennengelernt. Also Joko kann sich nicht mehr erinnern, war sie zu klein, aber er hatte sie noch auf dem Schoß und irgendwie haben wir alle eine Verbindung, auch die, die sich ja gar nicht kennengelernt haben. Die reden übereinander, als wäre der da. Er hat uns so viel hinterlassen und mein Vater.
Es ist eine Präsenz.
Ja, der hat uns so viel auch gezeigt durch die Fehler, die er im Leben gemacht hat. Dass wir jetzt richtig so Dinge geprägt haben, wie den Karli machen. Also mein Vater hieß Karl-Heinz. Heißt zweifeln und so. Ah, ne? Der hat wirklich tagelang, soll ich oder soll ich nicht? Oh. Und dann am Ende hat er gar nicht gemacht. So ist er, als er alt war dann gewesen. Ja. Der war immer ein Mann der Tat, aber die Wende hat ihm ganz schön das Genick gebrochen. Dann langjährige Arbeitslosigkeit, Alkohol. Und das war echt nie immer einfach mit diesem sehr verworrenen Lebensmodell, was er da sich ausgesucht hat. Und dann dieser schnelle Abgang. War schon alles krass, aber als Tochter, und das muss jede Frau zugeben, liegt man seinem Papa über alles, egal, was der da auf dem Buckel und auf dem Campus hat. Genau, und so haben wir jetzt auch unseren neuen Camper. Wir haben uns vor 3-4 Wochen einen Camper gekauft, um wieder reisen zu können, weil mit Hotel und Fliegen ist ja alles gerade nicht so einfach als Großfamilie. Dass wir wieder unterwegs sein können, unsere Workshops auch wieder anbieten können, vielleicht an Orten, wo nicht gerade so verrückt gespielt wird. Mhm. Und außerhalb der deutschen Grenzen ist es wirklich viel legerer, auch teilweise schöner, wärmer, dass wir das jetzt oft nutzen wollen. Mein Vater liebte auch Reisen, das haben wir von ihm geerbt. Und da haben wir unseren Camper jetzt auch Carly genannt.
Sehr gut.
Das ist immer präsent. Und der Umgang mit dem Tod ist eher leichter werdend. Also ich glaube, das Schwerste haben wir hinter uns. Wir wissen jetzt, wie Abschied nehmen geht und dass die nie wirklich gehen. Dass die im Gegenteil immer im Rücken stehen. Aber jetzt das Gefühl, mein Vater ist wie in mein Rückgrat gekrochen, was ja durch mein Yoga und so begradigt wurde. Ja. Und hat das nochmal so richtig stabilisiert.
Deine Eisenstange, ne? Aber das Flexible natürlich.
Genau, die Flexible.
Und natürlich, ja. Schön.
Und eben dieses Gefühl, dolle verwurzelt zu sein hier auf der Erde, Ahnen zu haben, das ist ganz toll. Und ich kann auch seitdem viel mehr schätzen, die noch leben, Zeit mit denen zu verbringen. Also meine Oma ist jetzt über 80 und sie 80, meine Tochter 8, die saßen letztens nebeneinander, kamen mir auch die Tränen, das ist einfach toll. Und meine Oma, die hat auch was Tolles gesagt, das muss ich jetzt nochmal für alle Frauen da draußen. Da war die Pandemie gerade losgegangen und da habe ich angerufen, Oma, wie geht's denn dir und geht's dir gut? Und die ist nach Hamburg gezogen zu ihrer kleinen Tochter. Also wir können jetzt nie einfach mal klingeln gehen, mal rübergehen und die ist lange nicht hier gewesen und hat diesen Garten gehabt, den ich ja jetzt bewirtschafte und dachte, Mensch, wie geht die nur damit um? Ich meine, ich bin ja aufgeklärt und kann das ja alles einordnen, aber die Oma. Und da sagt die, ach Mädel, weißt du was, dieses Virus oder was das da soll, das schwingt überhaupt nie auf meiner Frequenz, das begegnet mir gar nie.
Das ist ja geil.
Und dann war ich so erleichtert und wusste auch, wo ich herkomme und wo ich das her habe. Also unsere Ahnen haben schon so viel durch.
Ja,
sicher.
Dass wir uns jetzt hier von so einem unsichtbaren Ding, was da das Leben kaputt machen sollen, das lasse ich einfach nie zu. Genau, und das hat so viel Kraft gegeben. Und sie auch so berührt, dass sie dann gleich mal für länger hergekommen ist. Sie war dann ein Vierteljahr hier zu meinem Geburtstag, zu dem Geburtstag von Nakoa. Und mit Joko da am Tisch und die beiden in ihrem Bastelfieber und in ihrer Häkellaune. Und das war so schön zu sehen. Genau, und da bin ich für jeden einzelnen Moment dankbar gewesen, einfach ihr begegnen zu können. Und auch meiner Mutter einfach Dinge sagen zu können. Weil manchmal stehe ich da und würde meinem Vater gern was sagen. Sondern merke ich, ja, das kann, also am Ende sagt man es ja eh immer sich selber. Und das kann immer noch ankommen, vor allem zurück. Ja, es transformiert einen, wenn man das nie bei sich hält und oh Gott, und in Angst versperrt, ich kann ja jetzt dem nie mehr was sagen. Und der antwortet uns so oft, wie gestern im Wald, wo dann plötzlich sein bester Kumpel nach 25 Jahren mir gegenübersteht und meinte, damals in Kuba, da hat er noch ganz schön den drauf gemacht. Später hat er sich ein bisschen gehen lassen.
Okay, Wahnsinn. Ja, und es gibt auch so diese Zeichen, ne, die man so, weiß ich, also ich habe ja auch so, wenn ich an meinen Papa denke, fliegt mir immer eine Feder, ne?
Ja.
Immer.
Das hat mir jetzt eine Freundin erzählt.
Das ja, ist es ist immer so.
Und so viele Federn gibt
es. Ja.
Die Zeichen.
Wow. Mhm. Ja, Gänsehaut.
Ja. Prima.
Sehr schön.
Dann würde ich sagen, können wir das jetzt so schön federleicht langsam schließen, unsere Runde, für diese Runde.
Diese Runde
mit Frauen. Ja, unseren Frauenkreis. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Rosa, es war ein tolles Gespräch.
Danke euch, dass ich auch die ganze Zeit hier so in so wache Augen gucken darf.
Und nee, voll, gerne, ebenso. Ja, spannend. Also ich würde auch sagen, wir könnten wahrscheinlich noch eine Weile weiter erzählen oder lauschen und fragen.
Nächstes Mal seid ihr dran mit euren Lebensgeschichten.
Genau. Und ja, danke Rosa, dass du uns das mit uns das geteilt hast. Cool.
Schön.
Schön.
Dann macht's alle gut, ihr lieben Zuhörer. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen?
Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.